mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Liebe Freunde, herzlich willkommen. Oh, ich muss ganz schnell reden, damit wir möglichst schnell zum Interview kommen. Clemens und ich sind begeistert von unserem heutigen Gesprächspartner Jenke von Wilmsdorf.
Jeder Mann will irgendwie so ein bisschen sein wie der, oder?
So ein bisschen Jenke-Experiment steckt doch auch in dir, Clemens.
Ja, total. Ich meine, er erzählt einfach, also er erzählt ganz viel von seiner Promi-Reitturnier-Phobie über Ayahuasca. Ich wusste vorher gar nicht, was das war.
Wirklich nicht. Ayahuasca machen alle Besserverdienten, die sozusagen im Hier und Jetzt mit allem durch sind. Ach so, ja, du hast recht.
Und dann Gesichtsexperiment. Aber was ich so fantastisch finde, der Mann ist ja nicht nur jemand, der unglaublich gute Geschichten erlebt, sondern man hat ja heute bei dir gelernt, er kann sie auch wahnsinnig gut erzählen, oder?
Ja, also die Mischung aus, ich war da mal in Ecuador im Dschungel und habe mich übergeben, oder ich war in den Anden und habe bei minus 30 Grad irgendwie, und gleichzeitig aber auch mit Humor und irgendwie Reflexion auf die Sachen so zu gucken, dass man auch als Normalbürger damit was anfangen kann. Weil ich meine, abgedrehte Typen, die irgendwie irgendwelche verrückten Sachen machen, gibt's ja genug. Aber er ist eben dann wirklich auch Journalist genug, um es so an die Leute ranzubringen, dass man für all diese Experimente nicht nur großen Respekt hat und so, sondern eben auch natürlich wahnsinnig viel Interesse. Ja. Und wir hoffen, dass wir dieses Interesse auch bei euch wecken können. Ich bin mir sicher, ihr werdet begeistert sein, wenn ihr euch gleich das Gespräch mit Jenke von Wilmsdorf angehört habt. Jetzt geht's los mit den Waffeln einer Frau. Bitte sehr. So, liebe Freunde, ach, ich bin heute echt ein bisschen aufgeregt, und mit mir alle hier in der Redaktion, weil alle sind große Fans, heute bei mir in der Show Jenke von Wilmsdorf.
Oh, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Ich dachte mir ja schon bei dem Namen, du könntest auch irgendwie auf dem Pferd hier reinreiten.
Ja, ich würde es auch tun, hätte ich nicht ein absolutes Pferdetrauma, über das wir später noch sprechen können. Wirklich katastrophale Geschichte. Ich sage nur Pony-Promi-Rennen und in Köln-Weidenpesch und ich bange um mein Leben.
Kannst du jetzt gerne schon mal erzählen, ehrlich gesagt? Warum später? Ich will sie jetzt hören, die Geschichte.
Also ich bin als kleiner Junge, da war ich 7. Ich wollte unbedingt mit meiner Mutter in Holland auf dem Pferd durchs Dorf reiten. Also ich nicht mit meiner Mutter zusammen, sondern ich wollte auf dem Pferd reiten. So, und da gab es halt so ein großes holländisches Pferd mit so Puschelfüßen. Und meine Mutter meinte immer nur, glaubst du nicht, das ist ein bisschen zu groß für dich? Da war ich so 6, 7 Jahre alt. Ich sagte, nein, ich will da hoch. Und so, dann bin ich rauf, und der Mann, der dieses Pferd an der, man nennt es nicht Leine, wie nennt man es? Zaumzeug und dann die Schnur dran.
Halfter. Ach, was weiß ich. Also an dieser
Schnur,
Leine.
Also die Schnur an der Leine. Ja. An der Pferdeleine. So heißt es, Pferdeleine. Der hatte schon keinen Bock mehr, weil er den ganzen Tag irgendwie kleine Kinder auf diesem Pferd durchs Dorf geführt hat. So, und dann gab der dem Pferd einen Klaps, um früher Feierabend zu machen. Und dann bin ich von dem Pferd runtergerutscht und mit meinen kleinen weißen Gummistiefeln im Steigbügel hängen geblieben. Und dann wirklich mit dem Kopf über das Kopfsteinpflaster von Ammeland gezogen worden. Und seitdem, da war ich, wie gesagt, ein kleiner Junge, bin ich nie wieder auf ein Pferd gestiegen. Bis zu dem Tag, als der Kölner Kinderschutzbund mich anrief und gefragt hat, ob ich nicht für einen wohltätigen Zweck an dem Promi-Pony-Pferderennen teilnehmen würde. Dann habe ich gesagt, Ponys? Ja, okay, aber eigentlich habe ich ein Trauma. Und dann
hattest dir dann vorgestellt, dass dieses kleine Pony mit seinen weißen Gummistiefeln an dir hängen bleibt und du dieses Pony hinter dir herzerrst und du dich sozusagen retraumatisieren kannst.
War ein Horrorszenario. Das andere war, dass das ist ja immer so eine individuelle, subjektive Entscheidung. Also wo hört ein Pony auf? Also ab wann wird ein Pony ein ordentliches Pferd? Verstehst du?
Ich habe das schon irgendwie so. Wo fängt der Hengst an?
Ja. Ja. Und wie weit geht der Hengst? Verstehst du?
Das weiß ich.
So, pass auf. Ja, eben, dann weißt du, wie gefährlich das werden kann. So, und dann habe ich gesagt, nee, also lieber nicht. Also ich war so hin und her gerissen. Und da haben sie mich aber wirklich gekriegt mit dem Argument, Jean Pütz, wir kennen den alle noch aus der Hobbythek, der hat das im letzten Jahr auch gemacht und der ist ja Mitte 70. Also, da hatten sie mich am Haken. Und dann bin ich hin und da waren 6, 7 wirklich professionelle Reiterinnen. Es waren komischerweise nur Frauen. Reiterinnen, und die haben sich all die vorhandenen Ponys geschnappt, und was blieb übrig? Ja. Ein Pferd mit einem Stockmaß von 7,20 Meter. Und das war genau das, was ich ja vorher schon im Urin hatte, verstehst du? Und dann war ich auf diesem großen Pferd, weil ich es nicht abblasen wollte im letzten Moment, und dann ist dieses Pferd da abgegangen und ich habe wirklich gedacht, ich breche mir das Genick.
Ich kann
es ist gut ausgegangen, ich habe Platz 4 gemacht, 4 von 7, also das Pferd, ich hab mich nur noch in die Pferde gekrallt und habe irgendwie gesagt, komm,
lass
uns
an die Kinder gedacht, an die vielen Kinder. Ja. Ja, zugunsten der vielen, vielen armen Kinder. Aber jetzt ist doch die Frage, was treibt dich? Also was treibt dich dann? Waren es jetzt wirklich die armen Kinder oder ist es dann der Ehrgeiz, komm, sind nur Frauen, das kriege ich hin? Oder ist es auch so, bei dir habe ich auch das Gefühl, es muss, wenn es nicht wehtut, dann weißt du, dann stehst du auch nicht auf morgens.
Ich finde das schon schön, wenn es ein bisschen wehtut. Mhm. Aber das ging in dem Fall echt nur um die Ponys. Ich hätte das nie im Leben gemacht, wenn es für was anderes gewesen wäre. Und nicht um die Ponys, um die Kinder.
Ja. Also es ging, du hast ein weiches Herz.
Ja, also und wenn etwas Sinn macht und wenn irgendjemand einen Nutzen daraus ziehen kann, dann hast du mich am Haken. Und Ehrgeiz ist bei mir wirklich, das fehlt mir. Ne, guck, ich war jetzt vor geraumer Zeit bei Schlag den Star und das ist ja, das geht schon los mit der Promo, dann heißt ja, du musst so kämpferisch und ich bin der Sieger und ich mach dich platt. Das kann ich nicht, das interessiert mich nicht.
Naja, aber du gegen Bühlen, Ceylan, da kriegt man ja auch ehrlich gesagt Muttergefühle, wenn der vor einem steht. Da kannst du dich ja nicht hinstellen und...
Ja, eben. Und wie so, ja, eben. So machen. Ja. Aber das haben die sich gewünscht. Und da habe ich gesagt, nee, ich bin nicht so Wettbewerbs. Ich habe mal, weißt du, ich habe eine Geschichte mal gemacht, das war arktischer Zehnkampf. Das liegt jetzt 10 Jahre zurück. Da musst du wirklich 10 absolut sinnlose Dinge in der Arktis machen, ja, bei extrem fiesen Temperaturen. Und alle sind so wettbewerbsgeil und wollen unbedingt gewinnen. Und ich bin da durch einen Schneesturm mit meinen Langlaufskiern und habe immer nur gedacht, ist das hier schön? Ja, fahrt doch alle. Ich will die Landschaft genießen. Wer weiß, wenn ich wieder hier bin, weißt du? Ich habe keinen Ehrgeiz, irgendwie der Beste zu sein.
Ah, das
ist interessant. Mich kickt so dieses Abenteuer, okay, und das Besondere und was noch keiner gemacht hat und was ein bisschen wehtut, aber trotz alledem mich überleben lässt. Das kickt mich.
Mm-hmm. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, häufig übrigens mit Männern, dass die sich selber so ein bisschen, also das klingt jetzt hart, aber die sich selber so ein bisschen hassen, ja, die so sagen, dieser Scheißkörper und der muss funktionieren und ich trete den so. Und das sind so die sich dann in Marathon und Triathlon, die machen das alles. Ich persönlich habe diese Veranlagung gar nicht. Ich liebe mich. Ich liebe alles. Und ich gucke meinen Körper an und ich denke mir, du blöder Körper, müsstest eigentlich jetzt total leiden und bewegt werden. Und dann denke ich mir, ich habe mich so gern. Ich lege mich aufs Sofa.
Und ich glaube, ähnlich handhabe ich das auch. Ja, ja,
wirklich?
Ja.
Ich dachte, du hast natürlich vielleicht noch so ein bisschen mehr so Selbsthass in dir, der dich dann noch weiter treibt.
Ich habe gar keinen, Selbsthass. Natürlich habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, warum suche ich das Extreme? Ne? Also warum mache ich nicht irgendwelche schönen Reisereportagen, die ich auch gemacht habe? Ich glaube, das ist wirklich ich bin so schnell gelangweilt. Weißt du, alles, was in eine Routine geht, alles, was vorhersehbar ist, das langweilt mich. Und ich habe das große, wirklich, wirklich große Glück in meinem Job, dass ich immer wieder mit neuen Geschichten, neuen Menschen, neuen Regionen auf dieser Welt zusammenkommen kann. Und das gibt mir dann die Kraft, etwas zu machen, wo andere vielleicht sagen, das würde ich nicht machen, das ist mir zu gefährlich, da habe ich Angst.
Ja, aber wer gibt dir eigentlich die Garantie, dass nichts passiert? Irgend so ein junger Redakteur bei ProSieben, der sagt, ich denke, Herr Wilmsberger, das kriegen wir schon zusammen hin.
Hör mal, apropos Wilmsberger, weißt du, dass dein Team zu dir sagt, Frau Fleischberger?
Ja, ich weiß das.
Okay, das behalten wir für uns, ne? Ja, oder ist das, weiß man das schon, hast du dann in jeder Folge schon drüber gesprochen?
Ich tausche die regelmäßig aus.
Und recht so. Weißt du, immer dann, wenn ich rausgefunden habe. Vegetarier, verstehst du?
Ja, klar.
Veganer.
Ja. Ja, stimmt, das ist dann auch noch,
Fleisch, ja. Don't call it Schnitzel.
Don't call it Schnitzel. Ja. Schnitzelberger, Frau Schnitzelberger.
So, wie war die Frage nochmal?
Keine Ahnung. Nein, warte. Doch, ja, das, auf wen verlässt du dich eigentlich,
wenn du
so Sachen machst? Weil ehrlich gesagt, du hast ja nicht nur Glück damit, dass die dir so tolle Aufgaben übergeben, sondern die haben ja auch alle tierisch Glück mit dir, dass sie eingefunden haben, der es wirklich macht. Ja?
Ja.
Weil du machst ja das, wo Joko und Klaas wahrscheinlich dann sagen, nee, das ist uns zu hart. Also,
aber die machen andere Extreme. Die lassen sich da halt einen Arsch zutackern oder einen Donut unter die Stirn implantieren. Auf die meisten Ideen komme ich ja selber. Also ich habe so einen ganz kleinen Kern, so 4-5 Leutchen und wir lassen uns die ganzen Sachen einfallen und haben halt das große Glück, dass der Sender das genauso interessant und spannend findet wie wir. So, von daher habe ich, was die Recherche angeht, schon mal ein absolutes Vertrauen meiner Redaktion gegenüber. So, und die Umsetzung vor Ort, da habe ich so ein Urvertrauen, weil ich halt schon so viel Scheiß gemacht habe und weiß, ich kann mich auf mein Bauchgefühl, ich kann das wirklich abschalten. Ich kann mein Hirn abschalten. Als ich auf dem Flüchtlingsboot saß von Libyen nach Lampedusa, da ist das ja ein Gewitter zwischen Emotion, zwischen Verstand und limbisches System und Cortex. Das geht ja da ab im Kopf, das kann man sich nicht vorstellen. Ich kann den Schalter umlegen und dann vertraue ich nur noch meinem Bauchgefühl und meinem Instinkt. Und das hat sich halt in den letzten 20 Jahren als sehr vertrauenswürdig erwiesen. Deswegen bin ich da relativ gelassen. Es sei denn, ich arbeite mal mit einer anderen Produktion zusammen. Das habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit. Da habe ich in Südafrika eine Nummer gedreht mit Tim Melzer. Das war eine Serie, die hieß Jenke überleben. Ein bisschen doppeldeutig. Wir reden übers Leben, aber gleichzeitig wollen wir auch in der Wildnis von Südafrika überleben. Und das war beschissen recherchiert von einer anderen Redaktion. Mhm. Und wir fanden uns wieder in einem Gebiet, wo die schwarze Mamba ihr Zuhause hatte. Und die schwarze Mamba ist ein ziemlich übler Bursche. Doppelpunkt, Burschinnen. Mhm. Wenn die beißt, hast du 20 Minuten und dann musst du im Krankenhaus sein, um das Gegengift zu kriegen. Wir waren aber so am Arsch der Welt, dass alleine der Hubschrauber eine Anflugzeit von 30 Minuten gehabt hätte. Plus hochseilen und dann 30 Minuten zurück ist eine Stunde. Das heißt, wir wären schon verreckt gewesen. Und das hat keiner gewusst. Mhm. Das haben Tim und ich dann festgestellt, als wir nachts beim Lagerfeuer in der Höhle uns gefragt haben, was in Herrgotts Namen da so raschelt im Gebüsch und ein südafrikanischer Sanitäter dann doch zur Seite stand und der gesagt hat, ja, haben die euch denn nicht von der schwarzen Mamba erzählt?
Ja, und das ist dann eine reale Gefahr, die man tatsächlich nicht einschätzen kann.
Nein.
Und da
also schon, wenn es anständig recherchiert gewesen wäre, dann kannst du das einschätzen. Dann kannst du sagen, okay, vielleicht gehen wir einfach mal 100 Meter weiter in eine andere Ecke. Mhm. Nicht da, wo die schwarze Mamba brütet. Da hätte ich auch keinen Bock, wenn das ein deutsches Fernsehteam kommt.
Also schwarze Mamba bedeutet sicherer Tod. Gab es andere Situationen, wo du dachtest, jetzt komme ich nicht mehr. Ich hätte immer so Schiss, dass man, also du hast ja vielleicht auch in dir so eine Seite, die dich immer wieder, oder vielleicht hast du es eben auch gerade gar nicht, die dich immer wieder so dahin zieht zu sagen, okay, dieses Extrem, vielleicht bleibe ich auch mal irgendwo in diesem Extrem. In irgendeinem Rausch oder in irgendwas, was ich vielleicht, oder hast du so eine ganz sichere Disziplin, die dich da immer wieder rauszieht?
Nee, ich bin nicht besonders diszipliniert, aber ich gehe da ja mit einem anderen Motiv rein. Ne? Also wenn wir jetzt mal bei Rausch bleiben und Drogen bleiben, dann sage ich mir, okay, ich will jetzt wissen, wie das ist, wenn ich 4 Wochen rund um die Uhr einen Pegel von 1 Promille halte. Ich will wissen, wie das ist. Das ist ein zeitlicher Rahmen von 4 Wochen. Mhm. Da kann man sich mal vertun, dass man dann vielleicht so leicht abrutscht. Das ist mir bei Alkohol passiert. Da habe ich gedacht, ich höre dann nach 4 Wochen am Sonntag auf und Montag bin ich wieder clean. Das war ein Irrtum. Da war ich dann wirklich in so einer Zwischenphase zwischen, also ich habe kein Schliss mehr auf Alkohol, aber ich bin auch nicht abhängig. Ich war in der Gewöhnung. Ich musste 3 Monate wirklich runterfahren, die tägliche Alkoholdosis.
Ach so, wirklich? Wie abtrainieren?
Ja, klar, du musst dann
runter. Weil sonst wäre was passiert?
Es ist was passiert. Ich bin nachmittags nervös geworden. Ich habe dann um 3 Uhr habe ich da so gesessen mit dem Glas und gesagt, so, ihr könnt mich alle mal gerne haben, ich will jetzt meinen Gin Tonic. Ja, aber das Experiment ist vorbei. Ja, scheißegal, ich will meinen Gin Tonic jetzt, sonst werde ich übellaunig.
Das hat doch damit gar nichts zu tun.
Ja. Aber es war das einzige Mal. Alle anderen Drogen, die ich jetzt genommen habe, wie LSD, Ecstasy, Speed, Ayahuasca oder was auch immer, das hat kein Abhängigkeitspotenzial, wenn du psychisch einigermaßen bei dir bist. Und das bin ich ja, behaupte zumindest ich.
Ich kenne einige Menschen hier in Berlin, die sehr häufig bei Gucci einkaufen, die, glaube ich, sehr viel Langeweile haben und im Kopf relativ viel Leere. Die machen regelmäßig Ayahuasca. Kannst du mir bitte, weil du es gerade angesprochen hast, einmal kurz erzählen, für Interessierte vielleicht, die es gerade hören, was passiert mit einem, wenn man Ayahuasca macht?
Also, pass auf, Ayahuasca.
Man kommt dem lieben Gott näher, habe ich gehört.
Du kommst dem näher, dem du näher kommen willst. Okay. Du machst bei Ayahuasca, du gehst in einen Ayahuasca-Trip, immer mit einer Frage. Einfach jetzt mal die Droge wirken lassen und gucken, was passiert, ist der falsche Ansatz. Also das ist ja eine Mischung aus, das ist eine spezielle Schlingpflanze. Mhm. Da nimmst du ein Stück von der Rinde, von den Blättern und dann von dem Trieb und dann brauchst du die richtige Dosierung. Ich habe das bei dem Schamanen gemacht in Ecuador. Der muss das wirklich drauf haben. Der muss wissen, wie viel Blätter. Okay. Das ist wieder so eine Vertrauensfrage. Mhm. Aber weißt du, wenn ich da so einen zahnlosen Schamanen habe im Alter von 60 Jahren, der erstmal meine ganzen Kippen aufraucht, von denen ich ja loskommen wollte bei diesem Experiment, dann habe ich Vertrauen. Weißt du, das schafft Vertrauen. Und dann hat er das gebraut und dann musst du 24 Stunden ziehen und dann hast du so eine übel riechende, übel schmeckende, braune Plörre. So, und dann macht man das ja in der Dunkelheit, es wird eine Atmosphäre geschaffen, die dich entspannt, dann spielt der da ein bisschen auf seiner Panflöte rum.
Gut, bist du nochmal kurz verkrampft, aber dann irgendwann hört er auf und dann geht's aber auch los.
So, und dann merkst du aber auch, dass das Zeug langsam, alle fünf Finger, Kölner Fußgängerzone. Und dann fragt er dich, was ist dein Thema, was willst du wissen? Mhm. So, und jetzt hatte
ich mich
natürlich...
In welcher Sprache fragt er dich das, der Schamane mit
der hat das jetzt in Ecuadorianisch, also Spanisch mit ecuadorianischem Akzent auf seiner Panflöte gepfiffen. Ich glaube, er hat es noch gar nicht so richtig formuliert, aber wir haben natürlich immer Stringer vor Ort, Leute, die mich erstmal in den Urwald reinführen, die wissen, wo es lang geht und die dann auch die Sprache beherrschen, weil du hast teilweise innerhalb von einem Radius von 5 Kilometern schon wieder eine andere Dialekt, okay, den verstehe. Keiner versteht. Brauchst immer jemanden aus der Region. Der mich reingeführt hat, der Stringer, war der Enkel von dem zahnlosen Schamanen mit der Panflöte.
So, und der Enkel hat aber schon ein iPhone 11 der und Enkel wusste, wo es lang geht.
Genau. Und die neuesten Jordan-Schuhe. Das ist kein Witz, wirklich. So ist das. So ist das wirklich. Ja, okay. Ja. Hammer.
In nur 2 Generationen.
Oder?
Ja.
Wahnsinn. Aber das ist mir auch in Malaysia passiert, auf dem Boot, bei den letzten Seenomaden der Welt, die nichts haben, noch nicht mal das Wort Neid kennen und plötzlich ziehen die ein iPhone aus der Tasche, ja, und ich so, nee, hör doch auf. Oder Papua-Neuguinea. Ach komm, wir schweifen ab. Also, pass auf. So, und dann frug er seinen Enkel, was will der denn überhaupt? Weswegen ist der hier? Ja, der will das Rauchen aufhören, nikotinsüchtig, stark nikotinsüchtig seit 35 Jahren. Und, ah, okay. So, dann gibt dir zu verstehen, dass du genau mit dieser Frage auf deine Reise gehst. Warum bin ich süchtig? In meinem Fall nikotinsüchtig. Und wie werde ich das los? So, mir hatte der Kameramann, der dabei war, das war mein Bruder und noch ein zweiter Kameramann, der hatte mir erzählt, ich habe das auch schon mal gemacht, das ist so geil. Ayahuasca ist so geil. Ich hatte Angst vorm Tod und habe mich gefragt, was kommt nach dem Tod damals? Habe das getrunken und ich bin durchs All geflogen. Ich habe die Galaxien gesehen, die Erde gesehen von oben und der totale Frieden, die schönste Erfahrung, die ich im Leben gemacht habe. Also habe ich natürlich gedacht, bei mir wird's ähnlich. So, dann lag ich in diesem Zelt, habe das Zeug genommen und nach einer Dreiviertelstunde sage ich zu dem Schamanen, das wirkt nicht. Ich brauche noch einen Becher. Und dann sagte der, nee, lass doch mal wirken. Da haben wir noch eine halbe Stunde und irgendwie tat sich nichts. Dann hat er mir wirklich noch einen zweiten Becher gegeben und sagte dann zu seinem Enkeln, der ist schwer heroinabhängig, vermute ich. Also normalerweise immer nur einen Becher. Na, ich habe 2 Becher gesoffen und dann ging die Fahrt aber los. Leck mich am Mocker. Dann ging die Fahrt los. Und ich hatte wirklich, ich habe gesehen, weil meine Frage war ja, ja, warum bin ich nikotinsüchtig? Wie werde ich das, diese Nikotinsucht? Ich habe zähen, schwarzen Teer durch meine Venen fließen und blubbern sehen. Ich bin, die Erde hat sich aufgetan, ich bin so runtergezogen worden in die Unterwelt. Da waren Monster, die wollten immer mein Herz rausreißen. Ne? Weil du hast ja meist einen Herzinfarkt, wenn du rauchst. Entweder hast du Krebs oder du kriegst einen Herzinfarkt. Aber mein Vater ist am Herzinfarkt gestorben.
Das ist ja wahnsinnig kreativ. Ja. Ich hätte vermutlich geträumt, dass der Camelmann, also weißt du schon, der irgendwie, dass der kommt und irgendwas macht. Weiter.
Doch, nee. Ich habe diese Monster gesehen. Die wollten mein Herz rausreißen, weil mein Vater am Herzinfarkt gestorben ist. Und das immer so eine Angst war oder so ein unterbewusstes Wissen, wenn ich mal am Rauchen sterbe, dann auch an einem Herzinfarkt. Also dieses Monster wollte es mal rauchen. Es war Horror. Es war ein 6-stündiger Horrortrip. Der einzige Vorteil war, bei Ayahuasca, zumindest bei mir war das so, du musst deinen Blick wirklich nur um 10 Zentimeter nach links oder rechts verändern und du kriegst andere Bilder im Kopf. Also willst du das Monster nicht sehen, guckst du nach rechts 10 Zentimeter und dann bist du in einer ganz anderen Szenerie. Damit kannst du es steuern, was du bei LSD ja jetzt nicht kannst. Da kannst du dich nur steuern lassen. Aber ansonsten 6 Stunden. Und dann ist das Ziel, dass du dich übergibst, dass du alles oben und unten rauslässt, was an Gift in deinem Körper ist. Mhm. Und dann ging das nochmal ordentlich ab, dann habe ich mich nochmal selbst gereinigt und dann bin ich irgendwie in einen 20-stündigen Tiefschlaf gefallen und dann war alles gut und ich war für immerhin 10 Tage rauchfrei, bis ich die nächste Kippe auf dem Zahn hatte. Ja.
Aber es macht ihn auch so menschlich, den zahnlosen Ayahuasca-Schaman.
Ja, und wie gesagt, der hat ja meine ganzen Kippen geraucht. Der hat gesagt, gib her, du willst nicht mehr rauchen, gib her.
Klar.
Da dachte ich, der verbrennt die jetzt zeremoniell mit Tamtam und Leuten, die tanzen. Nee, der hat sich eine nach der anderen da reingepfiffen. Und hat dann gefragt, ob ich noch mehr hätte und so. Unfassbar. Ja. Aber das klingt jetzt auch so nach okay, jetzt will er mal wieder irgendwie so eine Drogenerfahrung machen. Wir haben das gemacht, weil wir recherchiert haben, dass französische Mediziner herausgefunden haben, dass Ayahuasca begleitet durch eine Psychotherapie, darauf haben wir verzichtet, vielleicht war das der Fehler, über einen Zeitraum von 2-3 Wochen wirklich schwerst suchtkranke Menschen heilen. Und deswegen haben wir das gemacht. Aber leider verkürzt und deswegen hat es natürlich nicht funktionieren können.
Mhm. ja gut, aber es ist doch schon sehr, sehr interessant. Aber ich höre, aber also du müsstest dir das nächste Mal vielleicht mit einer anderen Frage irgendwie reingehen. Du müsstest vielleicht, ja, weißt du, irgendwie so eine Frage, die so ein bisschen, warum träume ich immer von Gruppensex? Oder
das ist nicht schlecht. Weißt du, das hatte ich, weißt du,
soll
ich hatte
lieber mit Blondinen oder mit dunkelhaarigen Frauen
ja,
nicht abgeben?
Oder beides gleich. Oder Gruppensex, beides jede Farbe. Weißt du, muss beim Gruppensex jede Haarfarbe vertreten sein?
Zum
welche
Beispiel,
würde
das
mir
ist eine
fehlen?
Frage, mit ja, der du in das Zelt gehst.
Oh
weißt
Mann,
du?
Warum haben wir nicht vorher gesprochen?
Ja, du musst es einfach, das kannst du alles steuern. Und dann
ich hatte was Ähnliches bei dir hier, bei meinen ganzen Gesichts-OPs da, ne? Ja. Da sagt er mir, der Anästhesist, oh, ich beneide sie so ein bisschen, weil sie kriegen ja gleich Propofol und bei Propofol kriegen 99%. Erzähl du erstmal. Was
nee,
war?
Also ich habe das gehabt letztens bei einer Darmspiegelung und lag da und dachte mir, geil, es ist jetzt halb 10 Uhr morgens und ich kriege jetzt dieses Zeug. Und die dann haben dann immer so auf mich eingeredet, so ich soll keine Angst haben. Ich so, ich habe überhaupt keine Angst, ich finde es so toll, jetzt um 9:30 zu wissen, ich kann jetzt 2 Stunden pennen, ich muss nicht irgendwie irgendwas zu Hause machen, ich muss niemanden abholen, ich muss nichts kochen.
Und
ich
irgendjemand
jetzt
kümmert
hier.
Sich noch um meinen Darm.
Ja,
das ist fantastisch.
So, jetzt
großartig.
Du.
Aber hattest du keine sexuellen Träume? Also warst du richtig weggeballert?
Ja.
Oder nur so ein bisschen, ja. So ein kleines Gläschen.
Ich habe im Umfeld von Medizin häufig sexuelle Träume, die habe ich mir sauber abtrainiert über die letzten 2 Jahre, wo natürlich jeder mit so einer scheiß OP-Maske rumgelaufen ist. Aber früher war ich da schon mal leicht in Stimmung.
Ja, weil das wäre ja zum Beispiel auch eine Ayahuasca-Frage. Warum habe ich so viele sexuelle Träume?
Ja.
Punkt. Einfach nur Punkt. So, pass auf. Jetzt lag ich da und da sagte der Anästhesist, ich beneide Sie ein bisschen um Ihre Dosis Propofol, weil Sie werden jetzt richtig schöne sexuelle Träume kriegen. Ja, und dann habe ich auch gesagt, ach ja, dann ist doch gut. So, und dann habe ich nur gedacht, oh, das ist ja jetzt auch blöd, wenn du da jetzt irgendwie mit einer 6-Stunden-OP mit einer Latte liegst. Das ist ja auch doof, hast ja nur dieses OP-Händchen an. So, egal. Auf jeden Fall, nach dieser 6-Stunden-OP wollte ich wissen, habe ich mich benommen, war alles okay, habe ich irgendwas gesagt. Die Kamera lief ja die ganze Zeit. Ne? Und dann sagten die, ja, das Erste, was du gesagt hast, war, hat Angela Merkel schon angerufen.
Da kommt einiges durcheinander.
Oh Gott,
ja.
Wie pervers.
Angela Merkel sich schon gemeldet?
Ja.
Sie soll bitte reinkommen. Ja. Oh Gott, Herr Janke, da sitzt einiges sehr, sehr tief bei dir, das sehe ich schon. Aber schau, in deinem aktuellen, demnächst anzuguckenden Versuch, da finde ich, hast du es ja mal relativ ruhig angehen lassen. Wobei, vielleicht auch nicht, kannst du mir erzählen, du hast versucht, aufs Konsumieren zu verzichten, was, glaube ich, einfacher klingt, als es am Ende ist.
Ja, das ist ja das, guck mal, das ist das Spannende an diesen Experimenten. Mal knallt es, dann gibt es Drogen oder eine Gesichts-OP und dann wird es mal wieder ein ruhigeres Thema. Ich glaube, also wir sind der Meinung, dass genau diese Mischung, die wir ja jetzt seit 21 Experimenten so machen, dafür sorgt, dass die Leute sich dann auch die ruhigeren Themen angucken, ne? Wie was Demenz, Altersarmut oder im Hospiz, als ich ins Hospiz gezogen bin. All diese Sachen, wo du ja immer erst so ein bisschen Widerstand selber auch hast als Zuschauer, dich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, die können wir immer verpacken in den Themen, die dann wirklich ein bisschen größer und wilder sind. Konsum klingt auf den ersten Blick oder aufs erste Hinhören so ein bisschen, ja gut, okay, was soll das? Aber ich bin echt ein Konsum-Junkie. Ich kaufe viel zu viel. Ich bin in Situationen, wo, wenn der Typ von hier dem großen Versandhandel bei mir klingelt, ich teilweise nicht mehr weiß, was ich überhaupt bestellt habe. Und wenn ich das... Kennst du das?
Ja, klar, ich hatte letztens ein Riesenpaket da stehen und ich war ganz sicher, da ist das Schwimmbad drin, das Aufblasbare, was ich für die Geburtstagsfeier brauchte. Ja. Und dann habe ich das am Morgen der Geburtstagsfeier aufgemacht, als alles schon fertig war und dann waren da Kissen, Decken und Handtücher drin. Die hatte ich auch bestellt, das hatte ich total vergessen. Das Schwimmbad war natürlich nicht da.
Ja, genau. Und so ging es mir relativ oft. Das war teilweise so extrem, dass ich gesagt habe, was ist denn das für ein Plunder? Das brauche ich doch gar nicht, das habe ich doch gar nicht bestellt. Dann habe ich nachgeguckt, doch, habe ich bestellt, irgendwann im Rausch in der Badewanne, ich weiß es nicht. So, und das ist so der erste Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, wo ich mich gefragt habe, bin ich der Einzige, dem es so geht? Offenbar nicht, wie wir gerade erfahren haben, aber ich konsumiere einfach zu viel und Dinge, die ich nicht brauche, die ich schön finde, aber dann irgendwie sammle und horte und wir haben das alles mal so ein bisschen durchgezählt und kommen da alleine auf mehrere hundert Jeans und da stellt man sich natürlich die Frage, warum und was macht das mit unserem Planeten? Ja, das ist schon gewaltig.
Und ehrlich gesagt, auf den Fotos sieht es so aus, als hättest du immer die gleiche an.
Ist auch so. Ist auch so. Ich habe fünf Teile, die tausche ich immer aus und wasche dann, weil ich sie auch 20-fach habe.
Und der Rest ist einfach nur da.
Ja, ich weiß. Ja. Ich habe so viele bei der Inventur meines Hausstandes, so viele Sachen entdeckt, da war noch das Preisschild dran. Die habe ich nicht ein einziges Mal angehabt. So, und dann habe ich gesagt, okay, die Bude ist so voll, jetzt muss ich, irgendjemand muss da mal Ordnung reinbringen. Und dann haben wir wirklich Inventur gemacht und haben das durchzählen lassen, wie viele Gegenstände ich in der Wohnung habe. Und das ist erschreckend hoch gewesen. Und dann habe ich mich massiv reduziert. Auf knapp 100 Teile und damit habe ich dann wochenlang gelebt, um zu gucken, was fehlt wirklich und dann gleichzeitig diese Parallelgeschichten erzählt, was macht es mit unserer Umwelt, wie ist das auch mit dieser geplanten Obsolenz, ne? Dieses, ist das ein Gerücht, dass Firmen Dinge extra so bauen, dass die nach einer gewissen Zeit kaputt gehen und nicht repariert werden können, damit die Leute neue Sachen kaufen, sowas. Was ist mit Retouren, werden die wirklich alle vernichtet? Also wir haben wirklich sehr viele erschreckende und schockierende Dinge recherchiert und dokumentiert, die mich dann im Endeffekt jetzt auch zu einer neuen Haltung bringen. Das habe ich nach jedem Experiment, habe ich immer eine neue Haltung und auch jetzt bin ich da schon sehr viel bewusster. Ich liebe es immer noch zu shoppen und schöne Dinge zu sammeln und zu kaufen, aber das doch mit einem ganz anderen Bewusstsein.
Ja, und ich muss auch sagen, also meine Füße werden ja nicht mehr größer und deswegen ist es auch für mich, sage ich mal jetzt, ich habe mir jetzt schon auch überlegt, man braucht dann halt nicht permanent den neuen Turnschuh oder so. Und letztens war der Eckart von Hirschhausen, der sich ja sehr mit unserem Planeten befasst momentan, irgendwie bei mir in der Show. Und der hat eben auch gesagt, der nachhaltigste Turnschuh ist nicht der, den sich jetzt irgendein Hersteller einfallen lässt, weil er aus Meeresmüll gemacht ist, sondern der ist den du schon zu Hause hast natürlich. Ja?
Genau.
Und
genau.
Da muss ich sagen, also ich bin schon auch sehr viel bewusster geworden irgendwie in den letzten Jahren. Wirklich sehr viel bewusster. Und ich bin wirklich dann ganz schmallippig gegenüber manchen Leuten, wo ich dann das Gefühl habe, da ist das Bewusstsein noch nicht angekommen. Also geht ja nacheinander. Erstmal Bewusstsein und so langsam rieselt es in die Taten um und dann irgendwann ist man vielleicht wirklich auch richtig konsequent. Aber es muss
ja, das dauert ja auch. Du musst das ja umschreiben. Ja, also diese ganzen neuronalen Verbindungen, die wir seit Jahrzehnten mit uns rumtragen, die müssen halt überschrieben werden. Und das ist halt nur durch eine Wiederholung. Manche sagen, du musst es 35 Mal wiederholen, manche mal 60, bis es eine Gewohnheit wird und akzeptiert wird. Klar. Ich meine, das hat sich auch alles verändert. Weißt du, die Zeiten haben sich verändert. Also natürlich gab es Zeiten in den 50er Jahren, wo alle geil auf Konsum waren, weil sie halt aus Jahren des Darbens und des Verzichtens und des Hungerns kamen. Verständlich, aber heutzutage, es hat sich verändert. Also wir brauchen das nicht mehr. Und wenn man jetzt schon so geil ist, mein Gott, alle paar Wochen einen neuen Turnschuh haben zu wollen, dann soll man den alten weggeben. Dann gibst du den in den Second-Hand-Laden, in den Sozialkaufhaus, du verkaufst ihn auf dem Flohmarkt, du schenkst ihm irgendjemand. Dann ist das ja auch schon wieder okay. Weißt du? Aber so dieses Horten und Sammeln, ich hatte 55 Paar Schuhe. Wofür brauche ich 55 Paar Schuhe? Brauche ich nicht.
Ja, weil du hast ja wirklich, wie du sagst, immer nur die gleichen zwei Paar. An welche 55 Gegenstände, welche 100 Gegenstände hast du denn, also nicht, muss jetzt nicht alle, aber wo, in welchem Bereich, sage ich mal, braucht man dann doch die meisten Sachen? Also Kleidung natürlich?
Ja. Genau. Also ich bin zu dem Typen nach in die Schweiz geflogen, der Multimillionär ist, aber gleichzeitig, der nennt sich nicht Minimalist, sondern Essentialist. Der sagt, ich will nur das besitzen, was ich wirklich brauche. Mhm. Und der hat 55 Teile. Das ist alles, sein ganzes Hab und Gut. Und ich habe gedacht, das ist mir too much. Von den vielen Tausenden, die ich habe, das ist mir too much. Und deswegen habe ich so knapp 100. Und ich habe das genommen, wo ich wirklich gedacht habe, das brauche ich. Ich brauche eine Zahnbürste, ich brauche eine Zahncreme, ich brauche einen Suppenteller, ich brauche einen normalen Teller, ich brauche ein Messer. Also so diese Haushaltsgegenstände. Und Klamotten habe ich, das war sein Tipp, hauptsächlich schwarze T-Shirts, für jeden Tag eins. Socken, für jeden Tag ein paar Socken, Unterhosen und ich glaube zwei Paar Jeans in der Woche. Genau. Und das war es eigentlich. Natürlich ja Handy und sowas, das brauche ich beruflich, einen Laptop und so. Und so kam ich dann auf knapp 100 Teile. Und habe auch wirklich festgestellt, also war selber da erschrocken darüber, wie wenig einem fehlt. Je länger das dauerte, desto mehr fehlte mir dann irgendwann mal. Ein Sofa habe ich noch. Sofa, Bett, Kopfkissen, Kühlschrank. Aber im Endeffekt, auf den Großteil kann man wirklich verzichten.
Was macht man eigentlich den ganzen Tag? Das ist ja mal interessant. Also wenn all diese Dinge weg sind, ich habe ja sehr viel Vasen, Stehlampen, Lampen,
ich auch. Tischchen. Ach, schöne aus Murano. Oh. Ja. Ich fahre ja immer überall hin und dann finde ich die Klamotten, die da herstellen, so toll. Also Klamotten meine ich jetzt allgemein, ne?
Ja, klar.
Glas oder Porzellan oder was auch immer das ist. Und dann lese ich mich ein, ich arbeite mich intensiv ein in die muranische Glasbläserei, Glasblaskunst. Und dann hole ich mir von den Gebrüdern Ferrani oder sowas, hole ich mir eine kleine Vase und das und das und das.
Es ist ja auch ein Respekt den Menschen gegenüber. Weil jetzt hat er sich da so Mühe gegeben bei seiner Glasbläserei. Will ich auch nicht einfach vorbeigehen und sagen, das ist zum Beispiel auch bei mir ein Riesenthema, wenn einer Buffet, das ist ja eine reine Respektsache dem Koch gegenüber, dass man sagt, ich probiere das alles.
Ja.
Ist doch klar.
Natürlich, ich sehe das genauso.
Ich bin einfach ein sehr, sehr, sehr netter Mensch, ehrlich gesagt.
Finde ich auch.
Ach, also finde ich gut. Also ich habe jetzt gerade so ein Buch gelesen, das heißt Mehr sein, weniger haben oder irgendwie so. Mhm. Ich bin noch ganz am Anfang. aber irgendwie, klar, es treibt einen um, dieses ganze Thema. Ich bin auch noch voll in der Konsumwelt, also mit beiden. Und ich versuche jetzt vielleicht mal mit dem halben rauszukommen. Irgendwie.
Na guck mal, wir kommen doch auch wieder aus so einer wirklich angespannten Zeit, ne? Mit Lockdown 1, 2, 3 und Sorgen, wie geht das denn jetzt weiter? Da kommt die vierte Welle und die 400. und müssen wir irgendwann ganz zu Hause bleiben und so. Das ist doch, da hat sich doch auch wieder so eine Gier nach Leben und nach Haben und nach schönen Sachen und sowas, um irgendwo Freude zu generieren, entwickelt, dass sich das Konsumverhalten natürlich auch verändert hat. Das haben wir auch dokumentiert, ne? Das hast du mitbekommen. Was Amazon alleine für einen Umsatz gemacht hat während der Pandemie. Und das ist jetzt nur einer, wenn auch der größte, aber nur einer dieser Plattformen oder Handel, weißt du, was ich meine, ne? Mhm. So, also das zeigt ja, was bei uns los ist. Natürlich haben wir einen ganz großen Hunger nach schönen Sachen und nach Konsum, aber das ist halt eine Milchmädchenrechnung. Das geht nicht auf. Das muss man dann schon wieder hinterfragen.
Ich kriege Depression, wenn ich mir vorstelle, bei mir der Kühlschrank zu Hause, der hat in der ganzen Tür hat er kein einziges Fach mehr, weil die sind alle rausgebrochen. Das heißt, da ist nur unten noch so ein ganz kleines Ding.
Weil der so schwer beladen war, oder was?
Da quetsche ich immer so eine Milchpackung rein. Aber die darf auch nicht aufrecht stehen, weil das ist nur ganz flach. Das heißt, die muss ich reinlegen. Und dann, und auch der aus dem, die Obstdinger unten, ist alles rausgebrochen. Aber irgendwie kriege ich übers Herz, weil ich mir, keine Ahnung. Und für manches gibt es dann auch keinen Ersatz
mehr. Zu schwer beladen?
Ja, na klar. Und dann denke ich mir immer, aber wenn ich diesen Kühlschrank jetzt aussortiere, dann steht dieses 2 Kubikmeter große Teil in unserer Welt rum.
Ja, und dann denke ich mir, Fichtenwald.
Irgendwann schwimmt es dann an Sri Lanka vorbei irgendwie oder so. Ich war nämlich mal auf Sri Lanka, sind ziemlich viele Kühlschränke, ehrlich gesagt, an
und
mir vorbei.
Und dann wird irgendein Journalist von der Bild-Zeitung wird den dann aufmachen,
sieht
das Gemüsefach, da liegt eine Gurke drin, das ist von der Schöneberger. Ja, ich weiß, was du meinst.
Oh Gott, also das...
Nee, das hatte ich auch. Ich hatte so ein Küchengerät, an dem habe ich wirklich gehangen, so eine Küchenmaschine, so eine sehr robuste, die aber auch unter dem Verdacht steht, dass die Firma bewusst, alles ist aus Metall, aber das Antriebsrad ist aus Kunststoff. So, und das bröselt halt irgendwann weg. Normalerweise hätte ich gesagt, boah, wie ärgerlich, dann schmeiße ich sie weg und hole mir eine neue. Jetzt bin ich in so einem Repair-Café, es gibt es bei euch in Berlin auch, gibt es hier in Köln auch. Da hast du irgendwelche Leute, die Spaß daran haben, das auseinanderzuschrauben und zu reparieren. Habe ich gemacht, so eine neue Schnecke für 20 Euro gekauft, alles ist gut. So. Dein Kühlschrank, wenn da jetzt nur die Fächer abgebrochen sind, findest du mit Sicherheit irgendwelche Ersatzschubfächer und Schubladen, solange der noch funktioniert. Wenn der dann irgendwann mal nicht funktioniert, dann musst du den...
Dann rufe ich dich nochmal an, dann sagst du mir, was ich dann...
Du stellst einfach nachts vor die Tür.
Ja, du,
alles mit.
Ich nicht die Einzige in Berlin, die das macht. Und gar nicht stellen. Ich glaube, man kann ihn auch aus dem Fenster werfen. Das habe ich auch schon erlebt.
Und musst aber schreien, du Arschloch, verpiss dich, komm nie wieder. Weißt du?
Ich freue mich drauf. Ich kriege hier schon Zeichen. Ich soll jetzt mit dir das Spiel spielen. Ich habe so viele Fragen. Ich will natürlich noch mit dir über dein Gesicht sprechen.
Was für ein Gesicht?
Das war sehr nett, als wir vorhin uns die ersten Sekunden sahen und die Kameras noch nicht liefen, sagtest du, ich habe mich sehr verändert, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Sag ich, ja, ich auch. Also, insofern, wir starten von der gleichen Plattform aus. Lieber Jenke, wir spielen ein Spiel. Du warst schon Alkoholiker, schön, drogensüchtig und hast als Frau gelebt. Heute wirst du in die härteste Rolle deines Lebens schlüpfen, nämlich die Rolle. Du bist Bänke von Schöndorf. Für die nächsten Minuten schlüpfst du in Barbaras Haut und musst fühlen und denken wie sie. Beantworte bei diesem Experiment die Fragen, die dir gestellt werden, als wärst du sie. Wir sind gespannt. Die Fragen liegen der Original-Barbara vor. Das stimmt. Ach, ist das toll. Auf welchen Promi bin ich scharf?
Auf einen jungen Promi.
wirklich schon wie so Stiflers Mom, die irgendwie völlig verzweifelt nach unten
guckt? Nee, ich höre ja deinen Podcast auch immer wieder und ich merke, dass dein Herz so richtig aufgeht, wenn es junge Musiker sind. Ja. Oder junge Schauspieler.
Oh Gott, es klingt schrecklich. Es klingt wirklich schrecklich.
Da musst du dich nicht schämen. Das ist völlig in Ordnung.
Was trage ich lieber, Strings oder Sportschlüpfer? Jetzt geht aber echt das Pferd mit euch durch hier in der Redaktion. So, was trage ich lieber, Strings oder Sportschlüpfer?
Gar nichts.
Nee, Jenke, du sollst dich jetzt bei mir
nicht einschleimen. Achso, ich muss im Rahmen bleiben. Ja, sollst, ja, sollst, Sportschlüpfer.
Ja. Ja, ich gebe zu, ich habe.
Jetzt kann es mir aber auch ganz schön verkacken bei dir.
Ja,
ne?
Ich habe früher nur Strings gehabt und inzwischen greife ich auch mal zu den etwas größeren Modellen.
Ich auch.
Ist das Alter?
Nein.
Was ist das? Ist mehr
Bequemlichkeit.
Fleisch?
Bequemlichkeit.
Ich habe letztens aus der Sylvie Maisch-Kollektion, sie hat hier eine Unterwäsche-Kollektion, sie ist ein süßes Mädchen. Und die Sylvie Maisch hat mir aus der Unterwäsche-Kollektion Sylvie Maisch mehrere Teile zugeschickt, die ich in eine tolle Karton bekommen habe. Und sie war mit rosa Papier eingewickelt. Ich habe ausgepackt und ich wusste bis zum Schluss nicht, was ist das? Ich dachte erst vielleicht ein Haargummi oder ein Lesezeichen, aber es war tatsächlich ein Unterhose. Sie war so klein.
Ich habe ja mal eine Reportage gedreht, Jenke im Land der 250 Kilo Frauen. Hat nichts mit dir zu tun, bitte versteh mich richtig. Und da war, die hatten eine Party in San Diego abends, dann haben sie Miss Arsch gewählt. 250 Kilo Frauen wählen Miss Arsch im String. Und das war auch so ein Ding, wo du gedacht hast, da passen normalerweise 30 Menschen rein. Das war also wirklich wie so ein Komoran, so eine Spannweite, hatte so ein String. Okay, andere Geschichte.
Okay, ja? Aber ganz kurz, und was hast du im Land der 250 Kilo Frauen gemacht und was haben die mit dir gemacht?
Ich wollte von denen wissen, wie das geht. Mhm. Also wie schafft man es, 250 Kilo sich anzufuttern? Mhm. Die meisten sagen ja dann, ach ja, Schilddrüsen, Unterfunktion und sowas. Ne?
Schwere Knochen.
Und sind sie wirklich glücklich? Mhm. Ich hoffe ja immer, dass diese Menschen, die dann sagen, das spielt alles keine Rolle für mich, mein Körper, ich bin wirklich, ich hoffe ja immer, dass das wahr ist. Aber ich habe da halt immer, oder teilweise so ein bisschen Skepsis. Und ich wollte herausfinden, sind die wirklich glücklich, so wie sie sind? Mhm. Nehmen die sich so an, wie sie sind? Wie sind die Einschränkungen in der Gesellschaft? Die müssen ja im Flugzeug in Amerika das Doppelte zahlen, weil sie zwei Sitze brauchen. Mhm. Ist wirklich so. Mhm. Die brauchen Behindertenschilder im Auto, müssen sie per Gesetz haben, weil sie halt so mächtig sind. Mhm. Und all das habe ich da dokumentiert. Mich mochten sie sehr, weil die Frauen, die ich begleitet habe, diese 6 bis 8 Frauen, haben dann schon ein Faible für etwas schlankere Männer.
Das
also die
ja.
mögen dann keine opulenten Männer.
Nee, das geht ja auch nicht zusammen. Ich sage mal, wenn Opulenz auf Opulenz trifft, das... Ich bin mal als Schwamm gegangen, sage ich dir, ja? Und da habe ich eine Schneeflocke getroffen. Und da kamen wir nicht zusammen. An Fasching. So, was kommt bei mir auf den Tisch, wenn ich jemanden um den Finger wickeln will?
Ja, was? A, B, C, was?
Nee,
muss ich mir selber was
einfallen
lassen? Nee,
jetzt selber einfach. Du bist ja ich.
Wenn du jemanden um den Finger wickeln willst, was kommt bei dir auf den Tisch? Ich glaube, du würdest dann halt wirklich deine Kreativität demonstrieren wollen und würdest italienische Antipasti mit einem schönen Flingiante kredenzen.
Ja. Das ist ziemlich nah an der Realität.
Was ist die Wirklichkeit? Haxe und Sauerkraut oder was? Ein Liter Sangria.
Na, dass der einfach, sage ich mal, zu träge ist, um noch wegzulaufen. Welche Schlagzeile muss ich am häufigsten über mich lesen?
Das ist schwierig. Ja, wahrscheinlich so das Super-Vibe die Allzweckwaffe. Jetzt macht sie auch noch, verstehen sie, Spaß. Ja, ja. Kriegt die denn gar nicht genug? Muss die aus jedem Loch gucken? Ja. Sowas wahrscheinlich.
Sehr schön, aber übrigens tatsächlich Umschreibung meiner Person häufig aus dem militärischen Bereich. Sexbombe, Allzweckwaffe, Spaßkracher, gute Laune-Rakete und diese Sachen. Also lustig. Es offensichtlich haben die Leute doch ein bisschen Schiss vor mir.
Ja, irgendwas strahlst du aus. So eine leichte Dominanz.
Wonach bin ich süchtig?
Ich glaube, dass du wirklich süchtig bist, deine Kreativität umzusetzen und damit erfolgreich zu sein und dafür von den Menschen, auch Frauen, geliebt zu werden.
Vor allem Frauen, ehrlich gesagt. Also da kannst du inzwischen mit der Lupe suchen, bis du noch irgendeinen Mann findest. Und wenn, dann sind es nur Söhne, die sagen, meine Mutter findet sie so toll.
Das habe ich auch. Das habe ich auch. Das sind mittlerweile schon die Enkel.
Ja, aber jetzt mal ehrlich, du hast, glaube ich, du hast eine krasse Popularität. Also jeder findet dich toll. Hier in der Redaktion haben alle gesagt, nein, der ist so toll, der ist so toll. Hoffentlich ist der nett. Schön. Ich wäre so enttäuscht, wenn der doof ist. Sag ich, der ist auf keinen Fall doof. Aber du hast eine Popularität, glaube ich, im Gegensatz, sage ich jetzt mal, zu Günther Jauch. Die Leute kommen zu dir und wollen mit dir reden die ganze Zeit, oder?
Ja. Das ist wirklich großartig. Ich glaube, das ist dem Genre geschuldet. Ne? Also Günther Jauch identifizieren sich natürlich auch ganz viele Leute, weil Günther Jauch so herrlich typisch deutsch ist und das aber trotzdem immer wieder bricht durch einen Humor, den man nicht erwartet, durch eine Intelligenz, von der man mittlerweile weiß. Aber das ist ja so, wenn ich das mal ganz schnell zusammenfassen muss, so ein bisschen so das, was die Leute an Günther Jauch so schätzen. Bei mir schätzen die Leute, zumindest bekomme ich das immer wieder gespiegelt, meine Authentizität. Die mögen mich als Typen einfach und dass ich irgendwie keine Scheu habe, mich zum Klops zu machen, mich lächerlich zu machen, die Kontrolle zu verlieren und heulend da bei einem LSD-Experiment durch den Wald laufe und das dokumentieren lasse. Ich glaube, diese Authentizität und dieses Nahe. Und ich habe wirklich, wirklich, wirklich das große Glück, dass 99,9% der Menschen, die mich ansprechen oder anschreiben, mir nette Dinge sagen. Und wie sehr sie meine Arbeit schätzen und sich dafür entschuldigen, dass sie mich ansprechen, wo ich dann sage, ich bin doch froh, ich höre doch von ihnen nur Nettes und Liebes, dass sie meine Arbeit schätzen, das ist doch total schön. Wieso sollte ich das jetzt als unangenehm empfinden, dass sie mich ansprechen? Ja, weil der Promi, bei dem war das so, der war total gemein und so. Nee, habe ich kein Verständnis für.
Verstehe ich total. Du sagst, du bist beim LSD-Experiment weinend durch den Wald gelaufen.
Ja.
Wie viel muss auch geschnitten werden, weil es einfach zu krass ist? Gibt es auch so Sachen, wo du sagst, können wir so nicht senden, weil es einfach zu krass?
Sagen wir mal so, wir verfremden nichts. Manchmal ist die Szene noch sehr viel länger und wir müssen uns dann entscheiden, geben wir dieser Szene mehr Gewicht und dafür muss eine andere rausfliegen aus Zeitgründen oder reduzieren wir das ein bisschen, weil es ist das rübergekommen, wir haben das rübergebracht, was wir rüberbringen wollten und konzentrieren uns noch auf was anderes. Es wird aber nie etwas verfremdet. Bei LSD war es ganz zum Schluss, da hatte ich aber noch so Restmengen im Körper, wo ich so einen abschließenden O-Ton geben wollte, also so ein Resümee, wo ich sage, so Leute, ich merke, das lässt jetzt langsam nach und dann habe ich gesagt, das ist schon echt eine interessante Substanz, LSD. Also ich glaube, so in 10, 15 Jahren mache ich das. Und da hat der Sender gesagt, komm, lass uns das rausnehmen. Das ist eine falsche Message, zu sagen, das ist eine interessante Substanz und so. Schlaf doch nochmal eine Nacht drüber. Wenn du drauf bestehst, dann diskutieren wir nochmal neu. Und als ich da richtig klar war, habe ich gesagt, natürlich nicht, um Gottes Willen. Ja. So, das ist das Einzige. Bei dem Heulen LSD durch den Wald rennen, da hatte ich ganz einfach, und das ist ja die Gefahr bei so Drogen, die natürlich Momente haben, wo du denkst, oh, das ist jetzt cool. Sonst wird das ja keiner nehmen, wenn es diese Glücksmomente nicht gäbe. Ne? Aber da sah ich in diesem Tripsitter, den ich hatte, der mich wirklich begleitet und gelenkt hat, auf einmal meinen Sohn. Ja, das so eine Mischung aus Babysitter und Tripper. Tripsitter. Und der war blond und blaue Augen. Mein Sohn ist blond und hat blaue Augen. Nur der Altersunterschied zwischen diesen beiden ist bei 35 Jahren. Ne? Also mein Sohn war 25 und der Typ war 60. Mhm. Knapp. Und ich sah auf einmal meinen Sohn vor mir stehen, in dem Körper eines 60-Jährigen und gleichzeitig merkte ich, wie diese 35 Jahre auf mein biologisches Alter, also ich Mitte 80, da stand und ich musste nur noch weinen, weil ich gesagt habe, wo sind denn die Jahre geblieben? Du bist mein Sohn, was ist denn aus dir geworden, wo war ich denn? Das hat mich so gecrashed, dass ich einfach nur noch geheult habe. Ne? Und das bleibt, natürlich bleibt das drinne. Ne? Also es wird auch eitle Kollegen geben, die sagen, nee, ich will jetzt nicht, dass die Leute Schwächen sehen. Doch, die Leute sollen meine Schwächen sehen. Na klar. Drogen, was immer du machst als Thema, verursacht Schaden und verursacht Traumata und Schmerz und auch für andere Menschen und sowas. Das muss dokumentiert werden, das ist mein Anspruch. Und deswegen, das ist, glaube ich, so ein Punkt, das spüren die Leute und das mögen die Leute. Und deswegen finden viele Leute mich einfach, mögen das, was ich mache und mögen mich als Mensch.
Ich kann es zu 1000% nachvollziehen, aber du bist echt über jegliche Grenze gegangen, also mit vielen Sachen, aber natürlich mit deiner Gesichtsoperation, wir müssen es nochmal ansprechen, weil wir haben natürlich auch die Fotos vorliegen und so, was du da gewagt hast letztendlich, ist natürlich, hast du dir manchmal hinterher die Frage gestellt, aha, können die es bitte jetzt jeden Abend senden, damit es zumindest irgendwie für mich irgendwie auszahlt? Weil einmal, wie lang ist so eine Sendung dann? Eineinhalb Stunden?
90, ja, genau.
Also 90 eineinhalb Minuten. Stunden und dann ist es gesendet und ja, die Sendung vorbei, Gesicht bleibt.
Du kannst es immer noch bei Join gucken, kannst es dir also in der Mediathek da kostenlos anschauen im Loop. Ich habe es mir nur einmal angeschaut. Ja, das ist doch überhaupt eine Reise für mich gewesen, die wo es immer wieder in unvorhersehbare Richtungen gegangen ist, was meine persönliche Wahrnehmung anging. Also ich bin ja nicht damit reingegangen. Mit dem Ansatz, ich werde jetzt alles ausprobieren, was der Markt zu bieten hat, sondern ich habe mich ja so Schritt für Schritt rangewagt, ne? Botox, Hyaluron, Vampire Lifting, das waren ja so die ersten Schritte und so. Und dann habe ich aber, und das ist ja das Spannende, das ist ja das, was ganz viele Menschen, die das haben auch machen lassen, vielleicht in einem anderen Ausmaß, aber haben machen lassen, nachempfinden. Irgendwann gefällt dir das, was die da mit dir machen, und gefällt dir das, was du im Spiegel siehst, und dann kriegt das eine Dynamik, aus der du nicht so schnell rauskommst. Und ich hatte halt immer nur dieses Jahr 15 Jahre jünger, wie so ein Echo im Ohr, was sie sagte, ne? 15 Jahre kriegen wir hin. So, und da habe ich gedacht, ja okay, jetzt Botox, Hyaluron, Vampire Lifting, das sind schon 7. Wie geht das denn weiter? Schaffen die das wirklich, ne? Und deswegen wurde das immer mehr und endete dann im Endeffekt, dass ich alles, was dieser Markt zu bieten hat, habe machen lassen, mit einer einzigen Ausnahme, das große Facelift. Also hier der Schnitt und die ganze Pelle nach hinten. Ja. Das nicht. Ansonsten gibt es nichts, was du noch machen kannst, was ich nicht habe. Ich habe Tom Cruise Laser, ich habe das Kinn verlängert, ich habe die Jawline habe ich quasi definiert. Ich habe alles machen lassen. Und irgendwann wurde es dann wirklich zu viel. Ne? Dann gibt es ja auch so diese Momente, die ich im Film dokumentiere, wo ich sage, ich glaube, das war alles ein ganz großer Fehler. Ich sehe aus wie ein Frosch mit dem Finger im Arsch. Das wird nie wieder weggehen, dieses aufgequollene Gesicht. Es ist kein Leben mehr, kein Jenke mehr. Und dann wird's heikel, wenn du das gespiegelt bekommst aus der Öffentlichkeit. Wenn die Leute sagen, ganz offen sagen, ach du Scheiße, wie siehst du denn aus? Oder das ist nicht mehr unser Jenke. Oder du hast deine Glaubwürdigkeit verloren. Oder du hast eine Mutter, meine Mutter, die am Telefon weint und sagt, das ist nicht mehr das Gesicht meines Sohnes. Weißt du? Dann kommt das so, dass du denkst, ach du Scheiße. Aber, und das muss ich wirklich vorweg sagen, ich gehe ja nicht naiv in sowas rein. Ich bin ja bestens informiert. Und ich habe, und da sind wir wieder bei der Vertrauensfrage, ich hatte das totale Vertrauen dieser Ärztin gegenüber, die zu mir gesagt hat, wenn du wartest, wenn du 7, 8, 9, vielleicht ein Jahr wartest, also 7, 8, 9 Monate, ein Jahr, dann wirst du sagen, alles ist top und es war die richtige Entscheidung. Und genauso ist das gekommen. Natürlich, sie hat sich ja auch auf den Wagnis eingelassen. Ne? Ich meine, ich 3 Wochen nach der zweiten Operation, ich bin ja zweimal, ne? Erste Gesichtshälfte, dann 4 Wochen Pause, dann zweite Gesichtshälfte. Und 3 Wochen nach der letzten Operation war die Sendung und war die Live-Sendung, wo ich im Studio saß und mein neues Gesicht das erste Mal präsentiert. Natürlich sah ich unmöglich aus. Unmöglich. Und ich hatte aber das Vertrauen, das wird. Es wird, sonst hätte ich das nicht gemacht. Wenn ich gewusst hätte, ich bin dauerhaft verändert, dauerhaft sehe ich so aus, als wäre ich frisch operiert gewesen, dann hätte ich das niemals gemacht.
Naja, und anders sage ich jetzt mal als deine anderen ehemaligen Kollegen von RTL, die legen ja permanent nach. Du hast ja dann jetzt, sage ich mal, du hast der Schwerkraft wieder Raum gelassen und hast es im Prinzip sich wieder zurechtsacken lassen, oder?
Ja, die holt sich doch ihr Terrain zurück.
Ja klar, die Haut ist
wieder da. Ja, guck hier, ja. Das kommt wieder, die Falten in den Augen, so leichte Puffer kommen wieder, das ist alles wieder da. Natürlich kommt das alles zurück. Die Natur lässt sich doch nicht verarschen. Aber apropos verarschen, und das fand ich halt auch so wichtig, ich bin ja nicht dagegen. Ich sage doch nicht, Leute, lasst die Finger davon. Um Gottes Willen, das mache ich bei keiner Sache. Ne? Ich möchte das Bewusstsein schärfen und das darüber nachdenken und den Leuten klar machen, es kann auch anders kommen oder es wird sogar ein bisschen anders kommen, als du dir das vorstellst. Aber was ich inakzeptabel finde, ist, mit wirklich so einer glattgezogenen Fresse vor einer Fernsehkamera zu stehen und zu behaupten, man hätte nichts machen lassen. Das finde ich einfach falsch, weil damit setzt du, und da sind wir auch bei Instagram, ne? Also da musst du jetzt gar nicht irgendwie Fernsehkollegen nehmen oder Kolleginnen, ne? Auch bei Instagram, die Leute sind so verändert und spiegeln aber ihren Followern vor, bei mir ist alles natürlich, du stimmst nicht, bei dir ist irgendwas nicht in Ordnung, ja. Weißt du, mit solchen Lippen.
Ich falle da manchmal noch drauf rein bei Kolleginnen, dass ich mir bei denen auf dem Instagram-Kanal mir das angucke und mir denke, warum sieht die immer so geil aus am Morgen im Flugzeug? Und die ist immer nicht geschminkt und ist immer so, das ist so natural und alles so, bis ich einmal gesehen habe, man kann sich diese Apps runterladen und da einmal mit dem Finger so übers Gesicht gehen und dann siehst du natürlich aus, wie mit einem Weichzeichner, ja. Dann habe ich das zweimal oder zweimal oder so gemacht und dann dachte ich mir, ne, oh Gott, wenn ich jetzt anfange, das zu machen, dann komme ich ja von dem Trip nie wieder runter. Weil absolut. Ich meine, dann ist die Diskrepanz einfach viel zu groß. Und dann habe ich absolut. Mich total dagegen entschieden und bin auch dagegen. Ich habe letztens gelesen, ich glaube in Norwegen sogar, sollst du auch bei Instagram jetzt extra kennzeichnen müssen, wenn du einen Filter benutzt.
Genau, das ist verboten. Ja, ne? Also ja. Es wird dann auch für Influencer werden diese Filter verboten und alle anderen sollen es kennzeichnen. Ja, das ist doch richtig. Ich habe bei dem Experiment so viele junge Frauen, sagt man ja dann, kennengelernt, so zwischen 16 und 21 und sowas. Die hatten alle ein Problem. Das waren hübsche Frauen. Ne? Die hatten alle ein Problem. Ja, meine Nase, meine Brüste, meine Lippen, alle. Und ich sage, wie kommt ihr darauf? Wer sagt euch das? Eure Mutter, eure Freunde haben das doch nicht gesagt. Nein, aber guckt ihr doch mal bei Insta an, was da für ein Standard ist. Den wollen wir erfüllen, den müssen wir erfüllen. Das erwarten auch unsere Freunde von uns. Und du wirst nur unter Druck gesetzt mit einer Scheinwelt. Das ist so verantwortungslos. Und deswegen sollen die Leute doch dazu stehen. Mein Gott, hat doch jeder das Recht, wenn er sich wohler fühlt mit Botox, anderen Lippen oder anderen Brüsten, dann soll er das doch machen.
Inzwischen ist es ja eigentlich fast schon so, ich merke das zunehmend, dass der soziale Druck eigentlich größer wird in Richtung, du musst es auch machen. Weil ich habe eigentlich so das Gefühl, dass du, wenn du es nicht machst, dass du dann fast schon da stehst und die dann so sagen, wieso siehst du denn so aus, wie du aussiehst? Da kann man doch was dagegen machen.
Irgendwie. Na, absolut.
Also ich glaube, in einer gewissen Gruppe, und ich glaube, es hat noch nicht mal was mit gutem Verdienst oder irgendwie so oder Fernsehen zu tun, sondern du bist eigentlich dann irgendwann in der Gruppe von Menschen, die es alle machen, und da bist du dann eigentlich fast schon, sage ich mal, unterlegen, wenn du nicht mitmachst. Also insofern, da wird sich einiges verändern.
Das hat
sich
schon, absolut. Das. Aber ich würde sagen, das hat schon ein viel größeres Ausmaß. Es ist nicht nur eine Gruppe, es ist die Zeit. Wir leben in einer Zeit, in der das von Leuten erwartet wird für einen Job. Du musst frisch. Ich hab wirklich Leute getroffen, die gesagt haben, oder nein, das war so, pass auf, in Seoul, wo wir eigentlich drehen wollten, in Seoul, weil da ist die Schönheitsindustrie gerade absolut führend. Und da lassen sich junge Männer wirklich im Gesicht rumoperieren, meistens Jawline und sehr prägnante Kinne basteln, weil sie sonst den Job nicht kriegen, weil sie nicht entschlossen und entschieden genug aussehen. Also so weit geht das. Den können wir uns nicht mehr entziehen. Und wir gehören noch einer Generation an, wo wir immer gedacht haben, in Würde altern sei irgendwie erstrebenswert. Ja, das ist für uns persönlich auch so, aber das sollte irgendwie nicht zu, wie soll ich mal sagen, das sollte man von Leuten nicht erwarten, dass sie in Würde altern, sondern wenn sie sagen, ich möchte das ein bisschen aufhalten, ein bisschen verzögern, dann sollte das völlig in Ordnung sein. Und ich glaube, in dem Zug sitzen wir gerade. Es wird immer normaler, es wird immer akzeptierter auch, in der Gesellschaft.
Und wenn du auch, sag ich jetzt mal, wenn du anfängst mit 30 da schon so ein bisschen was zu machen, dann passieren natürlich bestimmte Sachen tatsächlich nicht. Also wenn du erstmal einen Krater hast, dann brauchst du nichts mehr drunter spritzen, aber wenn du natürlich früh genug anfängst. Ich kenne sehr viele so Dermatologinnen und so, die sehen natürlich unfassbar aus, ja. Aber also, mich nervt schon, wenn ich ins Nagelstudio gehen muss. Du musst so viel Zeit investieren in dein Gesicht. Wenn ich jetzt zweimal die Woche zur Kosmetik gehen würde, aber wenn ich zur Kosmetik gehe, dann mache ich da schon so einen Stress, weil ich eigentlich keinen Bock habe, da jetzt eine Stunde rumzuliegen. Und so, ich war letztens im Nagelstudio, ich habe mir meine, weil jetzt geht's los, da dachte ich mir, ich mach mal schöne Nägel. Ich habe so runtergewirtschaftete Hühnerstahlfinger, ja. Dann bin ich da so hin und dann hat die da so an mir rumgefeilt, lohnt doch Ecki. Ich so, ja, rund bitte. Und dann hat er die gefeilt und ich habe dir immer die Pfeile aus der Hand ich so, darf ich mal bitte? Und habe mir das selber dann, weil mir das nicht schnell genug geht, ich hätte nicht die Lust, die Zeit zu investieren. Und ich meine, das du hast ja doch da Problem. Stunden um Stunden rumgesessen und hat dir ein Gesicht spritzen lassen.
Irgendwann in Jahren, wenn du dann alle anderen durch hast, dann müssen wir nochmal hier eine Folge machen. Da müssen wir über Hühner reden. Ich bin auch so ein Hühnerfan. Ich hatte ja auch Marianne, Gertrud, Hanne und Helga, meine Hühner. Gertrud, so, egal, pass auf. Und ich habe auch im Nagelstudio gearbeitet und habe auch Nägel gefeilt. Das war in dem Experiment Jenke als Frau ab dem Nagelstudio. Was für ein Klischee-Scheiß, aber wir haben es halt so gemacht. Und das wurde aber dann knackig, als es hieß, bei uns im Nagelstudio kann man auch Intim-Waxing machen. Jenke, komm mal mit, wir haben da eine Kundin. Und dann lag da wirklich jemand im String auf der Liege und dann haben die alle erwartet, ich würde Intim-Waxing, jetzt Sugaring, bei ihr machen. Da habe ich gesagt, das könnt ihr vergessen, das mache ich nicht. Ich gucke zu, ich stelle Fragen und so. Und dann stand ich da an der Liege und dann denke ich, was fragst du denn als erstes eine Frau, die jetzt nur im String auf einer Liege liegt, warum sie Intim-Sugaring macht? Und dann habe ich gesagt, was machen Sie denn beruflich? Und da sagte die, ich bin Nutte. Ich sage, okay, deswegen auch das Intim. Ja, die hat mir die Brücke gebaut. Wie wunderbar. So, und dann wurde die geschuggert, weil das wuchs so ein bisschen links und rechts aus dem Slip raus. Dann wurde die geschuggert in einer irrsinnigen Geschwindigkeit. Das ist so ein Klumpen, da zieht man die Haare immer so. Und irgendwann macht das Flatsch. und so ein ganzer Büschel von ihrer Intimbehaarung landete auf dem T-Shirt von meinem Kameramann, zuckerverklebt und blieb dann auch die nächste halbe Stunde da, womit sich der Dreh dann erstmal erledigt hat. So, okay, aber natürlich braucht das viel Energie und braucht das viel Zeit, wenn du auf dein Äußeres achtest, ja per se.
Ja.
Das geht ja schon mal los bei euch mit Haare waschen, Haare föhnen, gütiger.
Ja.
Ich gehe mit nassen Haaren raus und irgendwann legt sich das da schon selbst so zurecht und dann gehe ich dann nochmal durch und aus die Maus. Aber das ist ja auch die Verlockung, ne? Man geht da zum Arzt, ein paar Spritzen hier und eine halbe Stunde später ist man wieder raus, oder zur Darmspiegelung, wieder raus und alles sieht anders aus.
Ja.
Ne? Und das war natürlich bei mir ja auch so. Die ersten Behandlungen, da bin ich ja wirklich rausgegangen und 50% der Falten waren auf einmal verschwunden. So, aber das ist natürlich auch, das funktioniert auch nicht. Du musst es wieder, wie alles im Leben, ganzheitlich machen. Du musst dich anders ernähren. Und was ich total spannend finde, ich habe dann einen Arzt kennengelernt in der Praxis, der natürlich das macht, weil das sein Job ist, ne? Schönheitschirurgie, aber der sich immer mehr konzentriert auf die Wirkung all dieser Therapien durch eine Veränderung der Lebensmittel, durch Supplements, durch Telomere und keine Ahnung was alles. Und er sagt, das hat die gleichen Ergebnisse und es wird die Zukunft sein. In 10 bis 15 Jahren lässt niemand mehr schnibbeln. Da haben wir die Substanzen, die genau dafür sorgen, dass sich die Falten zurückbilden, dass Zähne wieder nachwachsen, dass die Haare wieder ihre natürliche Farbe bekommen und so. Das ist die Zukunft. So wird das kommen.
Oh Gott, hoffentlich erleben wir es noch.
Natürlich,
nicht,
wir sind doch noch junge
Küken. Dass wir nicht dabei sind, wenn ein bis vierte Mal die Zähne wachsen irgendwie und wir sind nicht mehr, wir können nicht mehr dran teilnehmen. Bist du ein mühsamer Zeitgenosse, ich sage jetzt mal als Partner, als Ehemann, als Vater, wenn du dich auf ein Experiment vorbereitest, bist du oder wann bist du schlimmer, davor oder danach?
Wahrscheinlich währenddessen.
Okay.
Währenddessen verlange ich den Menschen in meinem direkten Umfeld schon eine ganze Menge ab. Definitiv, aber da die mich ja alle seit vielen, vielen Jahren kennen und da ich ja alle sehr umfangreich informiere, außer jetzt beim Schönheitsexperiment meiner Mutter, weil ich sie schonen wollte, das 80-jährige Mädchen, da habe ich jetzt nicht allzu viel erzählt, das hat sich dann aber auch als die falsche Entscheidung herausgestellt, wissen die ja, was Sache ist. Ne? Die wissen, was Sache ist und kommen damit zurecht und wissen, dass das eine begrenzte Zeit ist. Aber um die Frage zu beantworten, glaube ich wirklich, die anstrengendste Zeit ist, während des Experimentes, aber ich bin ein sehr, wie soll ich sagen, ich bin da schon so empathisch, dass ich mir dann auch überlege, was macht denn das jetzt gerade mit den Menschen in meinem Umfeld und dementsprechend mich dann auch kontrolliere.
Okay, jetzt habe ich aber rausgehört, was du so erzählt hast, dass du bist jetzt eigentlich nicht der Typ, der die ganze Zeit Action braucht, weil du legst es ja voll in diesen Experimenten aus und dann bist du natürlich den Rest der Zeit eigentlich wahrscheinlich ein sehr normal lebender Mensch, oder?
Normal bis...
Langweilig.
Ja, ich liebe es, einfach irgendwo blöd rumzuliegen. Ich war die letzten 2 Wochen jetzt im Urlaub, da kann ich schaffe das wirklich auf der Sonnenliege, also im Schatten jetzt mit dem neuen Face, stundenlang rumzuliegen. Dann höre ich Musik, höre irgendwelche Podcasts oder lese, dann esse ich was, dann gehe ich mit dem Hund rum, dann freue ich mich über Tiere, die ich auf dem Spaziergang treffe, unterhalte mich mit Schafen und Hühnern. So, weißt du, das finde ich geil. Dann komme ich nach Hause und bin erholt. Ich brauche privat überhaupt keine Action. Das hatte ich aber vor den Experimenten auch nicht. Ich war noch nie der Typ, der irgendwie freiwillig mit dem Bungee-Seil irgendwie runtergesprungen bin. Das war ich nie, sondern ich brauche immer ein Argument, einen Grund, eine Relevanz brauche ich immer. Dann mache ich sowas.
Ja.
Und, aber privat ganz anders.
Und ein Zuschauer und ein Zuhörer motiviert einen ja auch. Du hast mal Radio. Warst du mal Radiomoderator?
Ja, ich habe 300 Sendungen von Das Nachtcafé und knapp 100 Sendungen von Heartbeat, die Single Show. Beides moderiert. Bei Radio NRW habe ich 300 Sendungen, das Nachtcafé, immer von Mitternacht bis 5 Uhr. Das war der beste Job. Zu dem Zeitpunkt war ich noch Schauspieler, habe tagsüber Theater gespielt. Oder wenn ich das Glück hatte, ein Engagement zu haben. Aber es gab auch Zeiten, da hatte ich kein Engagement. Und dann habe ich Radio halt immer mehr gemacht, 3-4 Mal die Woche. Und das war so gut bezahlt, dass ich unseren Sohn, der damals auf die Welt kam, dann quasi tagsüber betreuen konnte. Ne? Und dann nachts gearbeitet habe, Radio gemacht habe. Genau, das habe ich sehr, sehr gerne gemacht.
Bezahlt. Hört ihr das?
Total.
Es hat sich alles total geändert.
Ich weiß, es hat sich alles verändert. Inzwischen aber damals ist es war das
ein bisschen,
echt
dass man zum Selbstkostenpreis, also weißt du, bei eigener Anreise mit
oder man sagt, ich bleibe zu Hause, na gar nicht mehr Anreise. Man sagt, ich bleibe zu Hause, komm, ich baue eine Kamera
auf. Wir bauen dir da was in
den
Schrank, Baba.
Ja,
mach dir keine Sorgen. Ja, genau. Also toll. Aber das ist
ja, habe ich gemacht.
Und
Radio,
die Single Show, Heartbeat, die Single Show, da hast du Paare
verkuppelt. Genau. Ja. Das war so aus der Region, das war für einen Sender in Aachen. Also die erste Sendung war nordrhein-westfalenweit, Radio NRW, die hatten 52 Stationen, die das Programm dann quasi übernommen haben. Und bei Antenne AC, genau, da habe ich Heartbeat, die Single Show, jeden Sonntag, 20 bis 24 Uhr. Und da riefen dann die Mädels und Jungs an und waren auf der Suche nach einem Partner und einer Partnerin. Und dann haben wir geplaudert und dann ist das hin und wieder gut gegangen und drei oder vier haben sogar geheiratet.
Ich wär verrückt, ja. Aber jetzt ehrlich, das größte Experiment, was du noch machen kannst, also wenn ich mir jetzt überlege, was steht noch aus, gibt es noch irgendwas zu tun, ist das, was es eigentlich schon gibt, aber vielleicht willst du es auch mal nochmal machen, dass man jemanden heiratet, den man nicht kennt.
Das gab es mal als Format, ne?
Die treffen sich dann, die sehen sich das erste Mal vorm Traualtar und beide heulen, unterschiedlichen Gründen meistens.
Ja.
Das ist so schrecklich. Das ist Horror.
Oh, und wie ist das? Wie lange müssen die verheiratet bleiben?
Ich habe die Sendung nicht weiter verfolgt. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es kommen aber auch Familienmitglieder. Ich meine, ich stelle mir immer vor, dass ich zu meinen Eltern sage, ich mache da bei einer Sendung mit und heirate jemanden, den kenne ich aber vorher nicht. Aber wärt ihr denn bereit, am Sonntag euch was Nettes anzuziehen und dahin zu kommen? Und dann sehe ich meine Eltern vor mir. Ja klar, Barbara, sehr gerne. Willkommen.
Wobei, ich fände ja dieses, da gab es doch auch mal ein Format, da ging es halt dann nur bis zu da, oder die Hochzeit war dann irgendwie so eine Fake-Nummer, hier mit dem Titi Mielendorf, ne? Ja. Wie hieß denn das nochmal? Und das war ja lustig, also der musste ja wirklich alle davon überzeugen, dass das jetzt real ist, dass er wirklich diese hässliche Frau, in dem Fall dann auch wirklich, oder durchgeknallte, was auch immer, an der nicht stimmte, heiratet und wie dann immer alle versucht haben, ihm ins Gewissen zu reden. Das fand ich großartig. Ja, also so weit würde ich dann als Experiment noch gehen. Okay. Aber dann da wirklich hier Stempel drauf und die nächsten Jahre. Nee, das wär's nicht.
Bist du freiheitsliebend?
Sehr. Sehr, 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 sehr. Ja. Verstehe. Aber das heißt jetzt, das müsste man definieren. Nicht, dass ich machen und tun kann, was ich will, sondern Raum. Ich brauche Raum. Mhm. Ich brauche Raum und Zeit für mich.
Ja, so, den hast du jetzt wieder. Weil jetzt ist Schluss.
Aber das bedauere ich jetzt. Es gibt Momente, da sehe ich den dabei. Jetzt bedauere ich es ein bisschen.
Ich finde es auch ein bisschen schade, weil es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir. Und alle sind so erleichtert, dass du so toll bist, wie sie dachten. Weißt du? Weil die hatten wahnsinnige Angst.
Jenke ist so toll, wie ihr dachtet.
Ja, weil da draußen sitzt Annika und die sagt, sag mir bitte sofort, ob er so cool ist, wie ich denke. Und ich werde sagen, ja, ist er.
Darf ich noch eine ganz kurze, ganz kurz?
Ja, klar.
So, pass auf, bei Schlag den Star, stehe ich quasi. Bühlern sind in der Nachbargarderobe und kurz vor der Sendung kommt ein Typ mit einem Käppi und einem Mundschutz, sagt, oh, ich bin Stefan. Ich sage, ja, grüß dich, Stefan. Habt ihr nicht erkannt? Zieht die Maske ab, steht da der Raab. Er graut seit Jahren. So, da sagt der Raab, der Bülent, der hat nichts drauf. Ich sage, wie meinst du das? Der hat nichts hier oben, glaub mir das. Nur, dass du das weißt für dich. Schöne Sendung. Ich denke, boah, was für ein Arsch, was soll denn das jetzt, ne? So, und dann läuft die Sendung und die ging ja, weiß ich nicht, 6 Stunden. Und nach einer Stunde kommt der Bülent in der Pause zu mir und sagt, ich muss es dir jetzt einfach erzählen. Ich sehe gerade einen alten grauen Mann im Flur stehen. Das war der Raab. Ich sage, den habe ich auch gesehen. Weißt du, was der mir gesagt hat?
Du hast
der Jenke,
drin.
Der hat nichts in der Börse. So. Das kannst du da jetzt erzählen.
Sehr, sehr schön. Sehr, sehr lustig. Also, ich nehme viel mit aus dem Gespräch. Und,
ich auch.
Ja, ich gucke mir dein Experiment an.
Das nächste,
das übernächste und alles, was noch kommt.
Schön.
Und schicke dir die besten Grüße.
Das nächste jetzt am Montag.
Am Montag.
Dir auch. Und ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen dann wirklich
in 3D. Ja, also an mir
liegt's
nicht. Ich habe eine Zeitschrift, ich habe ein Radio, ich habe TV-Sendungen. Komm einfach.
Aber ich habe Angst vor dir, denn du machst ja jetzt, verstehen Sie, Spaß.
Ja, das stimmt. Vielleicht.
Und ich habe jetzt gerade eine Anfrage von einer Produktionsfirma, die mir ganz, ganz komisch vorkommt. Und meine erste Frage war, steckt die Schöneberger dahinter?
Du wirst es sehen. Es wird sich alles aufklären. Tschüss.
Ich freue mich. Tschüss, danke. Ciao.
Das war toll.
Ach, Mann. Als Mann sagt man es nicht gern, aber ich bin ein bisschen verliebt. Mann, der ist mega.
Ja.
Richtig gut. Das wusste ich echt nicht. Also
und weißt du, was mich auch beruhigt hat? Zu viel Schönheits-OPs bringt es jetzt auch nicht, weil hinterher siehst du wieder so aus wie vorher. Hat es ja im Prinzip gesagt. Nach 7 bis 9 Monaten ist der vorige Zustand wiederhergestellt. Also insofern, da gehe ich jetzt gar nicht mal erst los und investiere die Kohle. wir haben viel gelernt und gerne zugehört. In der nächsten Woche gibt es eine weitere Ausgabe, dann mit einem neuen Prominenten. Und Clemens und ich, wir freuen uns, euch dann auch wieder hier begrüßen zu dürfen. Bis dann. Tschüss.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de